HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muckel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert bei Radio Energy.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV,
meine Frau.
Heute Spezialfolge, denn wir haben Pierre-Michel Lasogga zu Gast. Pierre, herzlich willkommen im HSV, meine Frau Podcast.
Vielen lieben Dank.
Schön, also schön natürlich, dass du dabei bist. Mit dabei ist auch noch Muchel.
Moin, moin.
Und ich, Gato, ich bin auch dabei. Kai und Bones sind nicht da. Irgendwie wahrscheinlich wieder Baby oder Urlaub, wie immer. aber kein Problem, denn wir ziehen das heute zu dritt durch. Und Pierre, das ist dein erster Podcast, ne? Hast du eben gerade erzählt?
Ja, richtig. Ist mein Debüt im Podcast-Business. Also ich bin gespannt, ob ich mich für weitere Folgen empfehlen kann.
Hast du schon mal ein paar Podcasts gehört irgendwie davor? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich höre echt ganz gerne, wenn ich in Katar zum Training fahre, echt jede Menge Podcasts. Also gemischtes Hack ist dabei. So ja, ne? Die Klassiker, die so in den Charts immer oben mit dabei sind. Und es ist echt ganz cool. Also es macht echt Spaß und deswegen habe ich mich jetzt auch mal überwunden und wollte auch mal Teil des Ganzen sein.
Premiere, Weltklasse.
Vielen Dank.
Und hast du da eine lange Anfahrt immer zum Training? Also wie lange brauchst du da so von dir zu Hause zum Training?
Eigentlich 30 Minuten,
ja.
Also eine super Podcast-Länge.
Ja,
perfekt. So Hin- und Rückfahrt habe ich immer eine Folge durch, also ist immer, geht die Zeit gut vorbei.
Ja, das ist perfekt. Bevor wir natürlich zu deiner aktuellen Situation kommen, würde ich sagen, können wir mal ganz kurz so dein Leben so ein bisschen Revue passieren lassen. Und wir haben natürlich noch ganz viele Fragen von unseren Hörern bei Instagram, HSV meine Frau. Darauf werden wir auch nicht auf alle wahrscheinlich eingehen können, wir wurden wirklich überflutet, aber auf einige werden wir eingehen können. Pierre, du kannst mal sagen, wo hast du das Fußballspielen erlernt und wie war so ein ganz bisschen dein grober Werdegang?
Oh, gute Frage. Also ich bin in Gladbeck geboren, also Schlussfolgerung war natürlich, dass ich auch in Gladbeck angefangen habe, Fußball zu spielen. Bis ich dann im Alter von 6 Jahren bin ich nach Schalke gewechselt, habe dort echt eine lange Zeit verbracht. Und dann ging so ein bisschen los, mein verrücktes Fußballleben über Essen, Wattenscheid, Wolfsburg und meine letzte Jugendstation war dann Leverkusen. Dazu kann ich aber nur sagen, dass mich echt alle Stationen irgendwie geprägt haben und mich auch echt reifen lassen einfach. Es war echt eine super Zeit, viele Leute kennengelernt und so. Und ja, dann ging es zu meiner ersten Profistation nach Berlin. Dann kam der HSV.
Und so weiter und so fort.
Und so weiter und so fort. Also wie ihr hört, eine sehr interessante Laufbahn mit vielen interessanten Vereinen.
Aber spannend, wie du gerade sagst, dass sich das irgendwie jede Station geprägt hat. Findest du, dass das für einen Jugendspieler wichtig ist, nicht nur in einer Kaderschmiede, wenn man sagt ja immer so Kaderschmiede, irgendwie seine Jugend verbracht zu haben, sondern einfach da auch mal andere Vereine zu sehen? Also ich sehe es so bei mir irgendwie im Job. Man lernt überall lernt man was dazu, überall nimmt man was mit, als wenn man irgendwie, weiß ich nicht, 30 Jahre beim gleichen Arbeitgeber irgendwie ist. Und würdest du sagen, das ist für junge Spieler, ist das irgendwie eine gute Sache, dass man da einfach auch mal wechselt und andere Vereine sieht, wie andere arbeiten?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war jetzt mein Weg. Ja? Ja. Also viele Beispiele gibt es auch, die jahrelang, manchmal jahrzehntelang im gleichen Verein sind und auch eine super Karriere einfach hingelegt haben. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich diesen Weg gegangen bin, weil echt viele Menschen kennengelernt. Wenn ich an die Zeit in Wolfsburg zurückdenke, da habe ich im Internat gelebt. Anfangs, also ich bin von Haus aus eher so ein schüchterner Typ und da kommst du natürlich hin und denkst so, wie soll das jetzt hier alles ablaufen und so. Und ich glaube, nach einem Monat waren das alles wie meine Brüder so und das war einfach einfach wie eine zweite Familie und das war einfach auch eine super schöne Erfahrung. Und ich werde auch nie vergessen, wo ich nach Berlin gewechselt bin. meinten halt viele junge Spieler so, oh, wir werden ganz anders behandelt, weil wir hier aus der eigenen Jugend kommen und was weiß ich nicht. Also war dann doch irgendwie so den Weg, den ich eingeschlagen habe, nicht verkehrt, weil man dann irgendwie geholt worden ist und natürlich andere Erwartungen noch irgendwie an einen gerichtet worden sind. Und deswegen, also wie gesagt, es gibt, glaube ich, nicht den perfekten Weg oder die perfekten Erfahrungen, die man machen kann. Ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Mein Weg war so und ich bin echt froh, dass ich den so gehen konnte.
Mhm. Absolut. In Berlin hattest du denn ja so deinen Durchbruch letztendlich, hast direkt viel getroffen, hattest aber auch direkt, ich glaube, deine erste große Verletzung, ne? Oder zumindest im Profibereich. In der Jugend weiß ich gar nicht, was du da jetzt hattest, da bin ich nicht so im Bilde.
Aber nee, da bin ich eigentlich ganz gut durchgekommen. nee, das war, glaube ich, echt... was war das? Meine zweite Saison im Profifußball. Ja. Meine erste Bundesliga-Saison war der letzte Spieltag auch noch gegen Hoffenheim. Das sind halt so Momente, die man halt in seinem Leben nie vergessen wird. Und ja, da habe ich mir damals einen Kreuzbandriss zugezogen, was natürlich ja nicht ganz so schön war. Bedeutet viel harte Arbeit, viel Schweiß, wenig Fußball. Mhm. Ja, im Alter von 20 Jahren denkt man natürlich, oh, shit, was bedeutet das jetzt? Aber ich glaube, ich habe mich sehr gut zurückgekämpft und sehr viel investiert und deswegen, Narben erzählen auch immer Geschichten und deswegen bin ich froh, dass ich diese Narbe habe und ja, sie mich daran erinnert, aber auch an positive Momente danach einfach, ja.
Also hast du noch, bist so stärker zurückgekommen, so ein bisschen, vielleicht mental auch oder körperlich. Also ich habe zum Beispiel mal einen Freunde gehabt, die haben einen Kreuzbandriss gehabt und haben bei der Reha erst, ich sag jetzt mal, also so richtig gepumpt in Anführungsstrichen, also richtig was für den Körper getan und gesehen so, wow, da kann man ja noch echt richtig viel rausholen athletisch.
Auf jeden Fall.
Ähnlich oder warst du davor doch körperlich eigentlich schon immer ganz gut dabei, oder?
Ja, also ganz gut dabei würde ich schon sagen, aber ich glaube, ich kann deinen Freunden da auch recht geben, weil man halt so die ersten fast 4 Monate halt fast täglich 4-5 Stunden im Gym investiert, in Behandlung investiert, also man holt da echt nochmal alles aus sich raus und weiß auf jeden Fall nochmal ganz anders an seine körperlichen Grenzen zu gehen und deswegen, ich glaube, wenn man sowas hat, ist es im ersten Moment sehr unschön, aber wenn man ja, versucht, das Beste aus der Situation rauszuholen, kann man seinen Körper echt nochmal auf eine ganz anderen Art und Weise pushen und ja, in eine Top-Situation bringen, ja.
Dann kam ja der große Moment, du wurdest zum HSV ausgeliehen, da ging es mal so richtig los, würde ich sagen. ja, erzähl mal beim HSV. Musst jetzt nicht Saison für Saison durchgehen. Hast ja, glaube ich, echt einmal fast alles erlebt beim HSV. Erste Liga, zweite Liga, Relegation, direkter Nicht-Abstieg sozusagen, noch gerade gerettet, Tor gegen Schalke, du und so weiter und so fort. Was ist denn so ganz grob vom HSV irgendwie vielleicht in der Zeit so ein bisschen hängen geblieben?
Sehr, sehr viele Up and Downs.
geht uns auch so.
Ja, ich glaube ich dir sofort aufs Wort. Also ich glaube, ich muss echt sagen, es gibt so viele unvergessliche Momente, die man mit dem HSV erlebt hat. Sei es Relegationsspiele, sei es Rettungen am letzten Spieltag, sei es permanenter Abstiegskampf, wo man sich wieder unten rausgeholt hat und immer so... Oh, auch immer so der nach 2 gewonnenen Spielen in Folge gleich die Ambition wieder nach ganz oben.
Mercato?
Absolut.
Europa.
Ja, hat einen natürlich auch immer gepusht und so, ne? Also das waren ja auch schöne Momente, so wenn man das als Spieler einfach auch erlebt hat. Aber natürlich gab es dann auch wieder Momente, die einen dann nach unten gerissen hat, wenn du wieder in eine Relegation musstest. Ach, was man da immer so für einen Druck auf den Schultern hatte, ne? Also es geht ja nicht nur um einen als Spieler persönlich, ja, sondern man denkt ja trotzdem auch an das Ganze drumherum, ja, die Fans, die selbst die Arbeiter auf der Geschäftsstelle, alles, was mit dem HSV zu tun hat, da geht es ja um so viel mehr als nur jetzt diese, ich sag mal, in den Relegationsspielen 180 Minuten oder vielleicht mal mit Verlängerungen sogar noch mehr, aber Also das macht und das macht das
ein,
schon.
Ist das ein Druck, den man ausblenden kann als Spieler? Also frage ich mich immer so, ist das wie sehr lässt man sowas an sich ran? Also
das ist echt eine gute Frage. Also ich kann echt sagen, dass so in den beiden Relegationsspielen, die ich mit dem HSV erlebt habe, dass jeweils nach Abpfiff habe ich erst diese Anspannung gemerkt, die wirklich dann auf den Schultern war.
Ja.
Weil dann auf einmal ist so alles echt abgefallen. Ich muss echt sagen, so dieses Fürth-Spiel war echt nochmal extremer, weil so echt mein erstes Spiel, ich würde fast sagen, Leben und Tod war. Also war ja wirklich so. Und da habe ich echt gemerkt, was da so runtergefallen ist. Ich will nicht sagen, dass ich in Karlsruhe dann routinierter war, definitiv nicht. Aber man hatte schon mal die Erfahrung auf jeden Fall. Es war trotzdem Riesendruck da. Und ich muss echt sagen, dass es tatsächlich, du gehst trotzdem ins Spiel und du versuchst das halt alles irgendwie auszublenden. Und für mich persönlich, ich weiß auch nicht wieso, aber ich kann mit dieser Art von Spielen irgendwie ganz gut umgehen.
Du brauchst den Druck. Und du hast ja auch bei einigen Drucksituationen und einigen Endspielen echt auch getroffen. Und
auswärts Schalke.
Auswärtsspiel auf Schalke.
Zum Beispiel, ich fragte mich, Philo 0509, welches ist das HSV-Tor, an das du dich am meisten erinnerst?
Oh, ist echt, also ein Tor rauszuheben, ist echt derbe schwer. Also ich muss sagen, mein erstes HSV-Tor, was ich im DFB-Pokal gegen Fürth gemacht habe, na klar, das bleibt auch immer so ein bisschen in Erinnerung, wenn du das erste machst, war witzigerweise auch gegen Fürth. und dann mein letztes in dem Jahr war auch gegen Fürth. Natürlich bleibt das in Erinnerung. Aber mir bleibt auch sowas in Erinnerung wie das Tor von Nikolai Müller gegen Karlsruhe. Mhm. Da sind halt einfach Momente, die einfach da sind. Ja? Und deswegen ist halt der Beschwer nur eins rauszuheben. Ja. Wie du gerade sagtest, das auf Schalke. Eigentlich so ein scheiß Tor, ja, ich schieße mich noch selber
an. Ja.
Aber genau das war gefragt in dem Moment.
Genau.
Weil wenn ich ihn wahrscheinlich voll treffe, wird er auf der Linie geklärt oder so. Also es brauchte genau diesen Moment, dass ich mich selber anschieße. Irgendwie aber an jedem Tor hängt was Besonderes dran.
Aber auch genau das sind ja die Sachen, die der Fußball einfach schreibt, diese Geschichten so, ne? Und wo wir alle von zehren, nicht nur ihr als Spieler, sondern wir als Fans auch. Und ich weiß noch, Karlsruhe, ich weiß, nach dem Spiel Abpfiff, und ich bin über den Zaun rübergeklettert, weil wir alle auf die Tatanbahn raus sind. Und ich war gerade über diesen Zaun rüber und dann sind unten die Tore aufgegangen. Ne? Und ich bin ja noch nicht der Leichteste. Und ich bin über diesen Zaun rüber und dann gehen die Tore auf. Und das war echt, also was da von uns allen abgefallen ist. Aber auch
ja, bei gut, euch als aber Spieler. Aber das war ja schon der schöne Moment. Ja,
ja genau.
Wenn du halt in der 80. Minute zu diesem Zaun geguckt hast und hast gesehen, ich weiß nicht, 200 Beamte stehen vor diesem Zaun, alle ziehen sich die Masken schon über.
Ja.
Man blendet viel aus, aber wenn halt mal der Blick dann darüber schweift, dann merkst du doch schon so, das könnte vielleicht gleich mal ein bisschen unangenehmer werden. Deswegen war es schon gut, dass der Ball dann in der Nachspielzeit doch nochmal reingefallen ist, dass sich der eine oder andere dann nochmal demaskiert hat in dem Moment auf jeden Fall wieder.
Ja. Und ich weiß gar nicht, ich würde mal sagen, dass 90% der Leute gar nicht mitbekommen haben, dass René Adler irgendwie noch in der 123. Minute
den Elfmeter gehalten hat.
Ja, sowas geht dann halt
das irgendwie ging total
unter. Ja. Also, weil es dann im Endeffekt auch egal
wäre, ob
es 2-2 gewesen wäre. Ja.
Also,
aber ich hab im Nachhinein, ich habe das Spiel nochmal und gesehen und so, ey, stimmt, den Elfmeter, den habe ich überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. So.
Das war krass, finde ich, bei dem Spiel jetzt im Speziellen. Und es war auch der letzte richtig krasse HSV-Moment, finde ich. Weil jeder weiß, wo und wann und mit wem er es geguckt hat. Ne? Das ist so wie, ich sag jetzt mal so natürlich negativ, so 9-11 mit dem World Trade Center weiß auch irgendwie jeder so. Und so konnte man echt sagen, bei jedem HSV-Fan, ja, was ist denn, wo ist der Karlsruhe geguckt? Ah, ja, klar, alles klar, da und da. Ich habe mit dem und dem vom Fernseher geguckt, ich war im Stadion. Ja, also es ist schon echt.
Sind halt Momente, die so einfach im Kopf bleiben.
Ja.
Und irgendwie trotzdem, auch wenn sie vielleicht in dem ersten Moment nicht schön sind, wenn du in die Relegation musst, aber irgendwie trotzdem doch für die Ewigkeit bleiben. Ja.
Mikavro fragt, wer war denn früher der Leader in der Kabine? Also entweder zu der Zeit oder in den anderen Jahren, gab es so richtige Wortführer, die gepusht haben, oder waren das alle ein bisschen?
Oh, gut, also gute Frage. Natürlich, die erfahrenen Spieler haben es natürlich immer versucht, vorne wegzugehen. Aber ich muss sagen, leider Gottes in meiner Zeit beim HSV haben wir ja oft gegen den Abstieg einfach gekämpft. Und da war schon fast eher wichtig, nicht, dass eine Person jetzt vorantritt, sondern wir mussten uns halt alle immer ein bisschen vorantreiben und jeder musste irgendwie vorangehen. Und deswegen, einen kann ich da jetzt nicht rausheben, der vielleicht irgendwie mal eine Brandrede gehalten hat oder so. Ja. Ich glaube, dass am Ende es wichtig war, auch wenn man immer über so Maßnahmen lächelt, wie vorbereitendes Trainingscamp nochmal vor so einem Relegationsspiel, aber ich glaube, dass diese Momente doch ab und zu echt zusammenschweißen können, wenn man so, sag ich mal, ein bisschen Quatsch macht, wir haben viel Karten gespielt, mal einfach so mal wieder ein bisschen den Druck einfach vernachlässigt und einfach ein bisschen auf andere Sachen konzentriert. Und das hat, glaube ich, manchmal als Mannschaft einfach gut getan. Ja.
Inwiefern wart ihr denn damals ein Team? Also es ist ja, ich finde mal ganz krass, zum Beispiel jetzt bei der Euro hat man ja gesehen, wenn eine Nation das schafft, so wie, weiß nicht, Schweiz, Ukraine, die ganzen Underdogs, die jetzt weit gekommen sind, als Mannschaft, als Team aufzutreten, dann kann es halt echt weit gehen so. Und das ist ja immer was so ein bisschen, manchmal so Mannschaften vorgeworfen wird, ja, die sind jetzt keine eingeschweißte Einheit. Also wie war das damals und forderst du eventuell oder findest du das korrekt so, dass das so wichtig ist, sowas? Oder ist es überbewertet?
Teils. Also ich finde schon wichtig, dass du jeden Tag zum Training kommst und auch Spaß daran hast, mit deinen Kollegen abzuhängen. Ich glaube, dass Nationalmannschaft und jetzt Vereinsmannschaften natürlich trotzdem irgendwie ein Unterschied ist, weil du jetzt zum Beispiel in der Phase der Euro, du bist jeden Tag, hängst du aufeinander. Natürlich wächst dann vielleicht auch nochmal irgendwie was anderes zusammen. Wenn du in der Vereinsmannschaft bist, jeder hat trotzdem irgendwie sein privates Leben. Du siehst dich zwar öfters als Nationalmannschaften, weil du halt jeden Tag zusammenhängst, aber trotzdem fährt nach dem Training jeder nach Hause. Mhm. Deswegen, ich finde schon wichtig, wenn du halt in Trainingslager fährst und dann mal, auch wenn es im ersten Moment so ein bisschen Quatsch ist, wenn man immer so hört, so teambildende Maßnahmen und so. Aber es kann schon Spaß machen.
Wer war denn für den Spaß verantwortlich, außer dir?
Ich bin gar nicht so der Spaßmacher. Also mit mir kann man schon Spaß haben, definitiv.
Aber also ich brauche halt
ein bisschen, um aufzutauen.
Also wenn ich mir die Bild-Doku, wenn wir uns die nochmal, die du gemacht hast, also ich finde, da war schon viel Spaß dabei. Also sobald irgendwie der Schlager losgeht und Musik gespielt wird.
Na klar, aber ich sag ja, wenn ich irgendwo hinkomme, ich bin echt eher der ruhige Typ erstmal. Ich muss echt eher ein bisschen erstmal auftauen und die Leute so ein bisschen um mich herum kennenlernen, dann läuft's. Bin ich nicht das Firebeast, so nicht. Aber man kann echt viel Spaß mit mir haben, definitiv. Und ansonsten, das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, Fußballer brauchen immer ein bisschen einen kleinen Schuss Alkohol, dass dann so der richtige Spaß immer rauskommt. Ich glaube, man sieht das auch so nach den Relegationsspielen oder so, wie viel Spaß dann kommt. Da war dann der ein oder andere Drink wahrscheinlich schon drin, auf jeden Fall.
Da fragt nämlich Juni Fürst auch auf Instagram, so bockt es, wie viele Drinks hat er damals auf der Rückfahrt aus Fürth gesoffen? Hashtag Ballern.
Ich glaube, die meisten Getränke, ich war ja damals bei der Dopingkontrolle. Witzigerweise gegen Karlsruhe auch, also nach jedem Relegationsspiel bei der Dopingkontrolle. Da hatte ich, glaube ich, die meisten alkoholischen Getränke zu mir genommen, um den Fluss anzuregen. Muss ich sagen, kam ich wahrscheinlich schon leicht angetrunken aus der Dopingkontrolle.
Herrlich, aber die Rückfahrt war natürlich wahrscheinlich dann echt jeweils...
Natürlich, ganz ausgelassene Stimmung und man hat natürlich gefeiert und es tat einfach gut, den Moment einfach genießen zu können, weil man einfach wusste, man hat es geschafft und man bleibt in der Liga.
Für mich finde ich nochmal eine wichtige Frage, die ich mir immer so stelle als Fan. Also es wird ja häufig in Hamburg auch immer so negativ oder der Presse vorgeworfen. Ist das für die Spieler wirklich so, oder ist es in Hamburg wirklich so schlimm mit der Presse?
Also hast du das Gefühl, ich meine, du bist ja durch, wir sind ja vorhin durch deine Karriere gegangen, du hast ja auch bei anderen Vereinen gespielt. Ist Hamburg so als Medienstadt, ist das für euch Spieler, ist das schon besonders oder besonders nervig im Vergleich zu anderen Städten?
Ich glaube erstmal vorneweg, ich glaube, dass die Medien einfach zum Fußball dazugehören.
Definitiv,
also, ja. Ob es manchmal nervig ist, ist schwer einzuschätzen. Ich glaube, dass der ein oder andere sicherlich hat mehr Probleme damit, auch, sag ich mal, Spieler damit umzugehen, wenn man jetzt einfach negative Sachen liest. Ist natürlich schwer damit umzugehen, wenn jeden Tag drin steht, du bist der Größte, du bist der Beste, hast wieder gerettet, super Spiel gemacht. Klar, gefällt jedem. Aber wenn dann mal drin steht, was ist da los, der Flop, was weiß ich nicht, musst du auch erstmal lernen, damit umzugehen. Und viele Spieler sind natürlich auch jung. Ja? Wenn du das mit 18, 19, 20 liest, ja gut, ist nicht das Einfachste. Aber man lernt mit der Zeit sicherlich damit umzugehen und das gehört halt irgendwie zum Sport dazu. Aber ich glaube, dass speziell in Hamburg finde ich schon, dass sehr viel auf diesen medialen Druck auch vielleicht im Verein reagiert wird. Also so nimmt man das als Spieler immer wahr, dass der Druck schon von den Medien auch viel gepusht werden kann. Und deswegen, ich glaube, manchmal würde ich mir auch wünschen, dass der Verein vielleicht nicht darauf reagiert. Aber man hat so das, also wenn du jetzt einen vom Verein fragst, dann sagt,
Finde, es ist in den letzten Jahren ist es ein bisschen besser geworden. Ich finde, das ist ruhiger geworden. So, das ist so mein Empfinden. Es war eine Zeit lang mal schlimmer. So, da hast du ein Spiel gewonnen und da wurde sofort vom Europapokal gesprochen.
Auf jeden Fall, das meinte ich ja vorhin auch so. Du gewinnst zwei Spiele und die Ambitionen wurden, obwohl du auf Platz 15 standest, ging gleich wieder Richtung Europa. Nicht mehr weit der Weg und hast wieder drei verloren. Ja, gut, dann ging es wieder in die andere Richtung, aber das gehört halt irgendwie, finde ich dazu. Das macht ja Hamburg auch einfach so interessant. Ich glaube, wenn diese Medienberichterstattung einfach nicht stattfinden würde, wäre vielleicht der HSV einfach auch nicht so weltweit interessant, wie er einfach tatsächlich ist. Also es ist immer ein Geben und Nehmen, glaube ich, einfach was einfach dazugehört. Und wie du schon sagtest, in den letzten Jahren, ich habe es nicht mehr ganz so krass verfolgt, weil ich jetzt dann auch die Zeitung nicht so natürlich vor Augen hatte. Finde ich aber auch, dass es trotzdem irgendwie ein bisschen ruhiger geworden ist. Also die Skandale haben nachgelassen.
Ja, keine Rucksäcke mehr, die irgendwo liegen geblieben sind oder sonstiges.
Ja, stimmt.
Lukas 401 schreibt, Gefühl nach den beiden Toren im Derby gegen St. Pauli. Er spricht natürlich das letzte richtig gute Derby an. Das war ja danach echt. Ist
leider auch schon ein bisschen her.
Ist das schon ein bisschen her, als wir 4-0 gewonnen haben. Das fragt Dennis Hamburg auch. Tor, also das spielt schon eine große Rolle. Erzähl mal so bei dem Derby. Wart ihr vor dem Derby irgendwie extra heiß oder war da eine besondere Stimmung? Und wie war es dann auf dem Platz, als du getroffen hast, zweimal?
Ich muss tatsächlich sagen, extra heiß, natürlich ist man extra heiß, man will solche Spiele gewinnen, definitiv, ich muss sagen, aber auch enormer Druck, also ich muss sagen, als ich auf den Platz da gekommen bin, spürst halt einfach, echt brutal einfach und ich muss echt sagen, als dieses 1-0 gefallen ist, auch eine brutale Last, die da einem abfällt, einfach weil das Hinspiel auch 0-0 ausgegangen ist und ich muss sagen, nach Spielende, es hat sich fast, ich glaube, es ist geiler, dort gewonnen zu haben, als zu Hause irgendwie. Das hat irgendwie sich noch irgendwie geiler angefühlt. Und deswegen, klar.
Für uns auch.
Ja, ich glaube, irgendwie, ich weiß nicht, was es ist, aber es war ein mega geiles Gefühl, einfach da gewonnen zu haben. Und die Vorstellung, dass es bis jetzt der letzte Sieg war, ist natürlich auch noch verrückt, dass es bis seitdem nicht mehr geklappt hat.
Ja, das stimmt. Ja, dann also das war ja die wilde HSV-Zeit, sage ich jetzt mal so. Felix Schneider fragt vielleicht noch einmal abschließend, geilster HSV-Moment, kannst du dich auf einen festlegen oder gibt es da auch super viele?
Boah. Also ich muss echt sagen, ein Moment ist echt schwer rauszuheben.
Vielleicht eine andere Frage. Wer war der beste Spieler im Training? Fragt Jonathan SMK. Es gibt ja immer so auch Trainingsweltmeister oder die wirklich, die einfach im Training...
Oh, Trainingsweltmeister.
Uiuiui. Ich habe oft gehört, dass Aaron Hunt im Training echt richtig gut
ja,
ist. Einfach ein guter Kicker ist. So.
Ja, den im Training zu sehen. Also ich muss echt sagen, ohne ihm jetzt irgendwie was nachzusagen, wir sind ja sehr gut befreundet, aber er ist echt dieser Spieler, was ich zum Beispiel absolut nicht kann. Da kriege ich immer direkt nach dem Training Einlauf. Wenn man mal so ein Training hat, wo man vielleicht mal ein bisschen mit Auge trainieren will, ja, er macht es echt so gut, dass es bei ihm echt noch immer nach richtig gutem Training aussieht. Wenn ich mir mal denke, so, heute echt ein bisschen kaputt, heute mal 10% weniger, man sieht das sofort. Ich weiß nicht, ich kann es halt einfach nicht. Er macht es halt echt super. Bei ihm sieht super aus. Bei mir kommt direkt so, warum war denn heute, was war los? Bisschen irgendwie, also irgendwie wird was nach, obwohl ich dachte so, fällt bestimmt keinem auf, aber es fällt bei mir immer direkt auf. Sowas kann ich nicht. Vor diesen Spielern habe ich höchsten Respekt, die auch mal mit Auge trainieren können und mal einen Gang zurückschalten können. Das kann ich halt leider gar nicht.
Ah, herrlich, herrlich, ja. Dann war es ja irgendwann, du warst ja noch in England, ein Leeds. Jahr in Leeds.
Genau.
Erzähl mal so, wie war es da? War es cool oder auch wieder froh in Deutschland gewesen dann zu sein?
Also ich muss sagen, phänomenale Zeit. Mein Traum war es ja immer, in England zu spielen. Und ich muss sagen, das wird auch eine Zeit sein, die unvergesslich bleiben wird. Also
wieso?
Also einfach diese Atmosphäre in den Stadien. Allein nochmal, Deutschland ist schon auf Top-Niveau. Aber England mit den alten traditionellen Stadien, mit den Fans direkt hinterm Tor. Du schießt ein Tor, du rennst in die Fans rein. Also natürlich alles noch vor Corona.
Ja.
Einfach hammergeil. Auch in diesen, traditionellen Stadien, wenn wir in Fulham gespielt haben, Aston Villa Park, sind halt einfach, also Sheffield Wednesday, Sheffield United, Millwall haben wir gespielt. Einfach geile Sachen. So, wenn du früher Hooligans, hast du den Film geguckt, die verrückten Millwall-Fans, da hast du auch mal selber da gespielt. Ja. Dachte so, hoffentlich sind die nicht wie im Film gerade, aber einfach mega geile Erinnerung und eine hammergeile Zeit, also muss ich echt sagen.
Das Mutterland vom Fußball, ich meine, ich glaube, das würde jeden reizen und also für mich als Fan oder für uns als Fans, man merkt das ja auch, wenn du in England bist, da ist einfach ein anderer Spirit, ne? Also das ist irgendwie, das ist ein anderes Gefühl, wenn du da im Stadion bist und ich weiß noch damals in meinem Schüleraustausch, wo ich das erste Mal in England Fußball geschaut habe, Newcastle United und wie fußballverrückt wirklich alle waren so und da war egal, ob der irgendwie 65 Jahre alt war oder der Kleine irgendwie mit 6 Jahren, das war einfach anders und das hat mich einfach fasziniert.
Ja, echt verrückt. Was auch so eine kleine Umstellung war, ist so, dass so, wir sind zum Warmmachen rausgegangen und das Stadion war noch leer. Also und du bist zum Anpfiff rausgekommen, voll.
Ja.
Wirklich, auch Abpfiff und die Fans haben das Stadion verlassen. Ich glaube, in den Stadien herrscht ja auch Alkoholverbot.
Ah.
Ich glaube, damit hat es auch ein wenig zu tun.
Wären wir auch erst zum Anpfiff da.
Glaube ich. Ne? Aber war halt so komisch. Du denkst halt so, heute echt wenig. Und dann bist du rausgekommen zum Spiel und rappelvoll. Also ich muss echt sagen, mega geile Erfahrung und war echt cool. Ja.
Aber spannende Frage dazu, wie sehr pusht einen als Spieler denn so die Fans? Also glaubst du jetzt in der Corona-Zeit, dass das die Spieler eher hemmt? Also ich finde ja jetzt auch gerade einige junge Spieler, die jetzt gerade so den Sprung geschafft haben in den Profibereich, die haben noch nicht einmal vor Fans gespielt. Also ist das eher hinderlich oder eher positiv für deren Entwicklung?
Teils, weil ich glaube, dass vielen Spielern es auch mal gut getan hat, ohne diesen Fandruck zu spielen, ohne diese direkte Rückmeldung halt einfach, ne? Also es waren ja trotzdem wahrscheinlich Millionen Fans vom TV, ja. Aber du hattest halt keine im Stadion. Also das heißt, wenn dir mal ein Ball versprungen ist, ganz doof, hat keiner halt mal im Stadion, kriegst du schon mit, wenn alle auf einmal anfangen so, da hast du schon bei der nächsten Aktion vielleicht einen leicht zittrigen Fuß, ja? Der eine oder andere kann besser damit umgehen. der andere halt nicht so gut, ja. Und deswegen war es vielleicht auch speziell für den ein oder anderen jungen Spieler vielleicht ein perfekter Einstieg, um ohne diesen Fandruck halt zu spielen. Ne? Also ich kann mich erinnern, wo ich mein Debüt gegeben habe damals bei Hertha. Und dann waren halt 50.000 da. Ja gut, hast du schon mal noch mal wahrscheinlich ein anderes Magengrubbeln, als wenn du ins Stadion kommst. Okay, ist trotzdem der Volkspark, aber ist jetzt nicht diese Stimmung da. Also gehst du vielleicht trotzdem mal entspannter um. Wird jetzt dir auch mal so ein Fehler verziehen oder was weiß ich nicht, weil halt keiner so eine direkte Rückmeldung halt einfach gibt. Deswegen, ich glaube, teils, weil jeder sehnt sich natürlich, in Stadien zu spielen mit 80.000, 60.000. Ja. Aber wenn ich natürlich momentan die Spiele gesehen habe, so auch aus Katar das verfolgt habe, war es natürlich schon ein bisschen, hatte so manchmal Testspielcharakter. Ja. Also die Fans fehlen schon im Stadion. Deswegen, ich hoffe, dass das auch bald sich wieder regelt. Und es sieht ja gut aus für die nächste Saison.
Wir waren noch in der letzten Saison waren wir ich war bei 3 Spielen, durfte ich dabei sein, da hatte ich das Glück. Und da waren irgendwie 1.000 Fans im Stadion. Und es war irgendwie ganz lustig, weil es war echt so wie auf dem Bolzplatz. Du hast jeden Kommentar von den Leuten, also wirklich gehört, ne? Und ich weiß ja, dass ich auch selber an der Ecke, und dann schreist du einfach mal rein, mach ich mal direkt, weißt du? So, und das kommt ja bei den Spielern schon an. Und ich fand es teilweise ziemlich lustig, aber ich finde auch, es fehlt einfach, ne? Also es gehört zum Fußball, gehört es mit dazu. Und gerade wenn du jetzt so eine Spiele wie die Derbys hast, irgendwie, oder jetzt auch das erste Heimspiel gegen Dresden, wenn da der komplette Dresdner Mob ist, das ist einfach eine andere Atmosphäre.
Klar. Ich habe ja auch mal mit Hertha in Dresden gespielt, zweite Liga, und oder auch mit dem HSV ja in Dresden gespielt. Also muss ich sagen, geil. Also echt geil, wenn dann da 30.000 sind. Also ich freue mich auch, dass so Vereine hochkommen. Rostock, das wären geile Spiele. Vor allem mit Fans. Dresden. Sowas gehört halt einfach auch in die ersten zwei Ligen, glaube ich, einfach. Weil es einfach auch vom Fansupport halt einfach genial ist.
Ne? Dementsprechend ist die zweite Liga ja auch echt attraktiv, ne? Also ich finde, was da so an Traditionsverein ist, bin ich teilweise, man darf das ja mal gar nicht sagen, ganz froh, dass wir nicht aufgestiegen sind, weil einfach von der Attraktivität von den Spielen her finde ich einfach die Saison jetzt in der zweiten Liga deutlich attraktiver, als irgendwie nach Leipzig zu fahren. Und ich meine, die spielen geilen Fußball und ist alles schön und gut, aber am Ende des Tages will man doch auch in Stadien, wo irgendwie geile Stimmung ist, wo Tradition herrscht, wo irgendwie Alarm ist, so, ne?
Und man gewinnt natürlich auch einfach mehr Spiele, ne? Also als Spieler auch ist die Stimmung ja wahrscheinlich immer besser, aber als Fan auch. Du gewinnst einfach, wenn du in der zweiten Liga oben bist, viel mehr Spiele als in der zweiten Liga unten, und die Stimmung ist halt immer mies, weil du kurz vor Abstieg bist.
Auf jeden Fall, aber sich trotzdem mit den Besten zu messen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du nach Bayern, wenn du nach Dortmund fährst, Es ist schon geil. Also deswegen, also ich glaube, in naher Zukunft sollte schon das Ziel Aufstieg definitiv sein.
Aber definitiv. Das ist eine Frage, die wir in den letzten Folgen häufiger mal diskutiert haben. Wie siehst du das als Sportler? Also man sollte auch immer das Ziel haben, aufzusteigen. Also kann ein Verein als Saisonziel einen gesicherten Mittelfeldplatz ausgeben? Als Sportler will man doch immer das Bestmögliche erreichen. Du willst doch die Spiele gewinnen, du willst doch aufsteigen. Und kann man dann so ein Ziel, irgendwie einen gesicherten Mittelfeldplatz irgendwie ausgeben?
Ich glaube, es kommt auf den Verein drauf an. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt die Mannschaften sehe, Schalke, Werder, HSV, Düsseldorf, Hannover, Nürnberg. Ja. Also ich glaube, dass all diese Mannschaften, wahrscheinlich habe ich noch den einen oder anderen Club vergessen, man sollte den Anspruch definitiv, oder die haben auch den Anspruch an sich, den Aufstieg zu schaffen. Aber wie man sieht, es wird ja Jahr für Jahr nicht einfacher. Also da kommen ja immer mehr Brocken runter. Leider Gottes tun die Traditionsvereine sich ja jedes Jahr schwerer. Und deswegen, also... klar wird der HSV auch dieses Jahr wieder das Ziel intern Aufstieg haben, aber man muss auch definitiv sagen, jetzt will ich nicht lügen, jetzt in die vierte, schon viertes Jahr, zweite Liga?
Viertes jetzt.
Da haben sicherlich Schalke, Werder, natürlich finanzielle Vorteile jetzt, weil sie jetzt das erste Jahr zweite Liga spielen. Mhm. Und man hat immer noch, was hinzukommt, was es auch schwierig macht, immer diese eine Überraschungsmannschaft, wie letztes Jahr Kiel. Mhm. Ich kann mich damals noch erinnern, war sogar mal Aue ganz oben mit dabei, Paderborn. Mhm. Man hat immer,
Union Berlin.
Ja, man hat immer ein Jahr, es gibt immer so eine Überraschungsmannschaft. Also deswegen, es wird nicht leichter, aber natürlich sollte für den HSV, es muss einfach früher oder später einfach wieder der Anspruch sein, hochzugehen. Na klar.
Europa.
Ja, ganz, vielleicht Champions League. Ja.
Jetzt sprechen wir nochmal so ein bisschen über das Aktuelle. Vor 2 Jahren bist du ja nach Katar gewechselt. Bereust du den Wechsel oder fühlst du dich da wohl?
Also bereuen tue ich den Wechsel auf gar keinen Fall. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eine Lebenserfahrung, die mir definitiv keiner mehr nehmen kann. Und es ist halt nicht einfach mal so, ich fliege jetzt meinen Urlaub nach Dubai und komme nach einer Woche oder 10 Tagen zurück, sondern ich lebe tatsächlich jetzt gerade in dem Land. Also man lernt es auch nochmal auf eine ganz anderen Art und Weise einfach kennen. Und ich muss sagen, ich bin echt froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin, auch wenn diese ganze Corona-Krise natürlich das Ganze nicht jetzt, ja, wie soll ich sagen, es hatte natürlich auch sehr viele negative Seiten in Katar, also Lockdown und so, ne? Also man konnte es halt nicht komplett genießen, aber ja, ich bin echt glücklich dort und freue mich echt, dass ich die Chance hatte, diesen Schritt gehen zu können.
Ich finde es auch cool, also auch gerade Stichwort so Lebenserfahrung, Abenteuer, habe ich mir noch gar nicht Gedanken drüber gemacht, aber man würde ja irgendwann, wenn du mal 60, 70, 80 bist, blickst du zurück und sagst, ach komm, wie geil war's,
klar.
Da, ich war mal 2-3 Jahre nochmal in Katar und der andere Spieler war dann halt irgendwie 6 Jahre beim gleichen Verein, auch geil, aber du hast irgendwie noch mal was erlebt, ne?
Ja, also aus auf der jeden Hinsicht, Fall.
Natürlich ist es finanziell auch cool, so wissen wir alle, aber es ist natürlich trotzdem auch irgendwie, wenn es da Spaß macht und so, dann...
Auf jeden Fall und ich glaube, ich will nicht sagen, dass jeder das jetzt machen muss. Nee, aber ich fand es einfach jetzt, es war einfach der richtige Schritt, vor allem mit Blick Richtung Weltmeisterschaft, weil auch noch so viel jetzt in dem Land einfach passiert. Und es hat mich da einfach dann auch gereizt, das einfach mal kennenzulernen und einfach mal Erfahrung zu sammeln. Und wie du richtig sagst, in 20, 30 Jahren blickt man zurück und sagt, oh, weißt du noch damals, Katar und so, das hat man ja eigentlich so nur durch die WM so ein bisschen auf dem Schirm, ne?
Ja.
So, und es freut mich auch, dass ich so dem einen oder anderen einfach mal so den Tipp geben kann, bevor ihr nach Dubai fliegt, kommt hierhin, ist echt genauso schön und noch nicht ganz so touristisch einfach, ja, und deswegen, es ist einfach echt eine coole Lebenserfahrung.
Wie ist das denn also jetzt, ich sag jetzt mal so das Daily Life in Katar? Also gefühlt sind es auch jetzt irgendwie gerade so 50 Grad, oder nicht, im Sommer. Kann man da überhaupt Fußball spielen? Kann man da trainieren? Trainiert ihr da in den ganzen klimatisierten WM-Stadien oder ist das sonst klimatisiert? Wie läuft das da ab?
Natürlich ist gerade eine sehr kritische Phase temperaturmäßig. Aber ja, tatsächlich geht's. Also wenn die Saison wieder losgeht, dieses Jahr ist Mitte September, so ist der Plan bis jetzt, gehe ich mal schwer davon aus, dass wir wahrscheinlich die ersten paar Spiele noch in den klimatisierten Stadien für die Weltmeisterschaft spielen werden. Ist immer so zwischen 3 bis 5 Spiele, so die ersten Spiele der Saison, die wir dort bestreiten.
Weil es da am heißesten ist sozusagen.
Ja, genau.
Wie viel Grad ist es dann jetzt gerade so?
Also ich glaube jetzt gerade so um die 45
Alter.
Oder so.
Alter!
Ja, aber ich muss echt sagen... jetzt gerade ist es echt okay. Ich glaube, wir trainieren halt so gegen 18 Uhr und so. Und dann ist die Sonne geht schon echt früh unter. Und dann sind es halt immer noch 39 Grad oder so. Aber es geht tatsächlich.
Ja,
also,
man gewöhnt sich.
Ich glaube, man gewöhnt sich echt auch ein bisschen dran. Also es geht tatsächlich. Trainieren tun wir wirklich nicht in klimatisierten Anlagen. Also ist echt draußen einfach. Und es geht. Man, wie du sagst, ich glaube, man gewöhnt sich echt ein bisschen dran und man kann es auch aushalten.
Und stimmt das, dass Winnie Schiefer dein Trainer ist?
Ja, richtig.
Ja, das ist auch ein richtiger Weltenbummler, ne?
Ja, also ich muss echt sagen, es ist ein überragender Typ. Also ich mag ihn echt sehr. Seit Februar arbeite ich jetzt mit ihm zusammen und er hat jetzt auch seinen Vertrag verlängert und so. Ich bin echt froh, dass er es gemacht hat, weil auch wenn ich mich manchmal mit ihm unterhalte und so, da geht einfach mal so eine Stunde ruckzuck um, ja, weil er aus seinem Leben erzählt und was er so alles erlebt hat. Das ist einfach wie, als wenn man wirklich fast wie so ein Podcast sich anhört. Man muss einfach dranbleiben. Es ist einfach so spannend, vor allem wenn man sich für Fußball interessiert. Er hat so viel erlebt in seinem Leben und es ist einfach faszinierend und deswegen, ich bin echt froh und freue mich schon riesig auf die neue Saison mit ihm.
Cool. Und sind dann sonst noch andere europäische Spieler, die da bei dir mit in der Mannschaft sind? Oder gibt es demnächst irgendwelche Spieler, die vielleicht noch geholt werden? Weiß nicht, Aaron Hunt?
Das hatte ich tatsächlich auch gelesen. Es gibt ja die Ausländerregelung dort. Hm. Es gibt viele Europäer da, viele Spanier. Bei mir in der Mannschaft ist jetzt noch jemand aus Griechenland. Wir haben einen Brasilianer. Also insgesamt dürfen wir fünf Ausländer haben. Mhm. Es ist echt, nochmal zum Thema Lebenserfahrung zurückzukommen, echt verrückt, weil man echt viele Leute aus unterschiedlichen Ländern kennenlernt. Ja, also wie gesagt, gerade Griechenland, Spanien, Mexiko, Brasilien, Schweden. Also du hängst echt auch nachher, man kennt sich ja dann auch dort, man trifft sich mal auch privat, vor allem mit Kindern ist man dann mal unterwegs und so. Also es ist echt
schon cool. Eine kleine internationale Community.
Natürlich nicht mit jedem, ne?
Also ja, aber
so jetzt nicht, aber man hat schon irgendwann so seine Leute, mit denen man auch mal was macht, essen geht und so. Also es ist echt schon mega interessant.
Was vermisst du denn an Deutschland am meisten?
Tatsächlich den Regen ab und zu.
Ja. Da regnet es gar nicht, oder?
Wenn es hochkommt, einmal im Jahr, wobei in meinem ersten Jahr, die meinten, das war echt eine mega Ausnahme, da hat es fast fünfmal geregnet.
Wow.
Und ich habe jeden Regenschauer genossen. Ich liebe es halt einfach im Fußball im Regen zu spielen, leichter Nieselregen, so 18 bis 20 Grad. Für mich gibt es nichts Besseres, das einfach... Einfach so schön. Und
aber da kommst du ja, wenn du jetzt hier in Hamburg bist, immer voll auf deine Kosten, weil regnen tut es ja
grundsätzlich immer. Auf jeden Fall, aber ich bin auch dieses Jahr echt negativ überrascht worden, weil es sehr wenig geregnet hat. Die Leute sagen immer, ich spinne so, weil ich sage so, ich liebe die Alster am meisten, wenn es regnet, weil es dann so schön ruhig ist. Ja. Keiner ist dann da, man kann schön spazieren gehen, alles ist so leer. Aber... Nein, dieses Jahr wunderschöner Sommer, muss man ja sagen. Kaum Regen, wenn ich jetzt gerade sehe, was so in anderen Teilen Deutschlands abgeht. Erwartet man ja normalerweise in Hamburg sowas.
Ja, das stimmt. Matteo2504 fragt bei Instagram, wann kommst du endlich zum HSV zurück?
Also erstmal stehe ich jetzt noch ein Jahr in Katar unter Vertrag. Und dann muss man ganz ehrlich sein, ich weiß nicht, was nächstes Jahr passiert. Ich lasse mich mal überraschen.
Du bist 29.
29, also ein paar Jährchen gehen noch. Paar Jährchen gehen noch. Also ich fühle mich auch gut. Ich habe mich jetzt auch wenn man es manchmal vermuten lässt, denkt man so, Katar, schön Urlaubsmodus und so. Also nee, also ich habe mich definitiv nicht hängen lassen. Also ich strotze noch voller Energie.
Ich finde auch, du siehst fitter aus. Also als ich finde, schmaler geworden.
Ja,
also
ja.
Erste Reihe wäre jetzt bei mir nicht mehr angesagt mit dir, aber
auf jeden Fall. Also ich habe auch echt so die letzten Jahre, ich weiß nicht, ob es jetzt an Katar liegt, aber trotzdem nochmal echt viel gemacht und mich auch nochmal so ein bisschen versucht zu verbessern und einfach auch körperlich Gas zu geben. Und deswegen, also ich fühle mich topfit. Natürlich hatte ich jetzt gerade befinde ich mich ja noch in Reha-Maßnahmen. Was aber, hattest du für eine Verletzung? Ich hatte ein Meniskus-OP. Ja, halb so schlimm. Okay. Gehört halt zum Fußball irgendwie dazu. Deswegen bin ich auf dem Weg, wieder topfit zu werden. Aber ich fühle mich gut und deswegen, also natürlich, mal gucken.
Also halten wir fest, nächstes Jahr, wenn der HSV wieder erste Liga spielt,
klar, bist du auf jeden Fall am
immer,
Start.
Immer, na klar.
Ja, herrlich. Ja, cool. Also, was für ein Leben bisher, muss man sagen. Hast du echt total viel erlebt und das ja alles auch immer mit sehr großem Familienbezug. Ne? Deine Familie ist jetzt auch mit in Katar und
gerade geheiratet noch. Glückwunsch nachträglich.
Ja, vielen lieben Dank.
Vielen lieben Dank.
Das wusste ich gar nicht.
Ja,
in der
Ja.
Ach, sehr gut. Glückwunsch.
Ja. Vielen lieben Dank.
So muss sein. Also, ja. Also, ich finde super, super sympathisch. Und ja, wir können eigentlich nur hoffen, dass vielleicht nächstes Jahr, man weiß es nicht, wir werden das Gerücht auf jeden Fall mal in die Welt setzen.
Ja, Gerüchte schaden nie, immer gut im Gespräch
das, zu bleiben. Also einen guten Mittelstürmer könnten wir beim HSV auf jeden Fall gebrauchen. Kannst du Meißner mal so ein bisschen anleiten noch und zeigen, wie das Tore schießen bei den Profis so funktioniert. Also das ist auf jeden Fall cool. Dann, ja, vielen Dank und vielleicht nochmal hier, Skatkopf hat uns bei Insta noch geschrieben, sagt ihm einfach, er ist ein Ehrenmann und es war kein Fehler von ihm, das Trikot zu kaufen.
Also, du merkst, du bist bei den HSV-Fans immer noch auf jeden Fall Idol und gern gesehen und ich glaube, wir verbinden echt viele tolle Tore, tolle Spiele mit dir und
Dankeschön.
Ich glaube, es gibt echt einige Spieler, die muss man nicht wieder beim HSV sehen und es gibt Spieler, die hätte man gerne wieder beim HSV und ich glaube, da zählst du auf jeden Fall mit dazu.
Vor allem in der Crunch-Time-Perform, das finde ich auch mal wichtig
bei den
Challenge-Spielen.
Gab natürlich auch viele Momente, wo es nicht so lief, gehört halt auch irgendwie manchmal so dazu. Aber ich glaube, in vielen Drucksituationen war ich immer, konnte man echt auf mich zählen, ohne dass ich mich jetzt hier hervorheben will. Aber in diesen Drucksituationen konnte man echt immer auf mich zählen. Und deswegen vielen lieben Dank. Und hört man trotzdem immer wieder gerne, dass man trotzdem noch sehr gemocht wird und geschätzt wird. Das tut einem immer gut.
Definitiv. Und vor allem vielen Dank, dass das hier heute deine Podcast-Premiere war.
Ja.
Wie war
es? Ja. Also ich muss echt sagen, mit euch beiden war super nett. Ich habe mich echt wohl gefühlt. Nee, ernsthaft. Ernsthaft. Und ich hoffe, dass ihr noch ganz groß rauskommt und die Zuschauerzahlen hoffentlich durch mich noch steigern. Ja,
definitiv. Also,
da wird der Peak kommen.
Ja,
die Community wird es feiern. Wir haben schon ein paar Mal jetzt bei Toni Leisner auch angefragt, so, weil wir fordern immer so die Säulenspieler so, und wir schauen mal, was mit Toni passiert.
Einer muss ja immer den Anfang machen. Und,
genau.
Vielleicht ist das so ein kleiner Durchbruch auch bei dem einen oder anderen Spieler, einfach das zuzuhören, wie nett ihr seid und genau. Man kann es echt aushalten mit euch. Gibt auch ein Glas Wasser.
Normalerweise gibt es immer eine Säule hier. Wir haben sonst immer so eine Säule zum Zapfen.
Ja,
weißt du, wenn
noch besser für den einen oder anderen. Ich wurde mit Wasser abgespeist.
Ja, also. Wir wollten jetzt nicht gleich beim ersten Gast hier mit der Säule ins Haus, mit der Tür ins Haus fallen, aber das werden wir uns für die nächsten Podcasts auf jeden Fall. Ja. Ne? Gato, da müssen wir die Säule mal wieder rausholen.
Ja.
Wir werden nachrüsten. Also vielen, vielen Dank und
danke,
dann vielleicht bis zum nächsten Mal und alles Gute erstmal, gute Reise morgen nach Katar.
Vielen lieben Dank.
Ciao.